Zettel mit Stift, weil wir wollen einfach das Thema überfliegen und da ist vielleicht gut. Jörg hatte mich gebeten, dass wir mal ein paar Gedanken mache zum Thema Gebet. Und das Thema natürlich ist genug für ein Seminar für 14 Tage. Gebet und das Wort Gottes unmittelbar miteinander verbunden. Das Erste, was wir lesen in der Bibel zum Thema Gebet, entsteht schon nach dem Sündenfall bei Adam und Eva. Sie schreien zu Gott, weil sie die Not erkennen, wie grausam die Sünde ist. Brüdermord hat die Familie so geschlagen, dass sie zu Gott schreien. Und Gebet ist auch zu Gott schreien. Ich habe da ein Bild zu Hause. Es ist eine Aquarell. Und da ist das Thema ist Gebet und da ist das Gesicht eines Mannes, der seinen Mund aufgerissen hat. Das Gesicht ist blass und bläulich, abgemagert und das ist einfach ein Schrei. Man schaut mehr oder weniger direkt ins Maul. Gebet. Aber Gebet ist mehr als ein Schrei. Gebet ist auch Anbetung. Damit werden wir uns auch heute Morgen beschäftigen kurz. Lass uns mal kurz beten. Jesus, das Thema ist viel, viel, viel zu groß. Grundsätzlich ist dein Wort sowieso immer viel zu groß. Es ist viel zu groß für die Predigt von 60 Minuten am Sonntag. Es ist auch viel zu groß für eine kurze Andacht. Wir bitten dich, dass du aber das einfach in kurzer Zeit uns viel sagst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Gebet ist grundsätzlich mit Gott reden und hören. Das wissen wir, das haben unsere Eltern, das ist ein Spruch, dass wir eigentlich, wenn wir fromme Eltern oder Freunde oder in einer Gemeinde aufgewachsen sind, in der traditionellen Gemeinde, haben wir das gehört, das ist mit Gott reden und hören. Es ist beides, unbedingt. Normalerweise reden wir in der Not, haben keine Zeit zum Hören, beten aus dem Stegreif. Beten ist reden mit Gott und hören. Warum? Wenn wir ihm hören, hören wir die Dinge, die er uns sagt, die auf uns zukommen. Also Gebet ist nicht eigentlich für eine Situation gegeben, das ist die Notlösung. Eigentlich ist Gebet da, dass wir vorbereitet werden auf dem, was auf uns zukommt. Und nicht nur, wenn wir bis hier oben drin sitzen, im Müll, um nicht ein anderes Wort zu benutzen, sondern um Gott zu hören. Und wenn wir das tun, bereitet er uns auf Dinge, die auf uns zukommen. Gebet gibt es in Geheim, in Kämmerlein. Jetzt habt ihr Stifte, Matthäus 6,6. Und ich sag euch, gebe euch diese Bibelstellen, weil Jörg möchte, dass wir dann noch beten. Und ich denke, dass es uns motivieren kann zum Beten. Also, gebetet wird im Geheim, in Kämmerlein, Matthäus 6,6. In der Familie lesen wir in Apostelgeschichte 10, Verse 2 und 30. In kleinen Gruppen lesen wir Matthäus 18,20. Geht das? Kommt ihr damit beim Schreiben? In kleinen Gruppen Matthäus 18 und Vers 20, wo 2 oder 3, bekannte Stelle. Öffentliches Gebet lesen wir in 1. Korinther 14, 14 bis 17. Diese Stellen, die habe ich alle aus meiner englischen Bibel. Das heißt, ich hoffe, dass die Verse da identisch sind. Gebet hat grundsätzlich verschiedene Inhalte und das lesen wir, lernen wir aus das Gebet, was wir hier singen, nicht beten, aber singen, das Vater Unser. Es hat ja verschiedene Inhalte. Das hat Anbetung. Ich meine, dass das die höchste Form des Gebetes ist. Man hat danach Danksagung. Der Unterschied zwischen Anbetung und Danksagung, das werden wir sehen bei Nebukadnezar. Man gebetet Gott an für dem, was er ist. irrelevant, auch wie ich das empfinde. Vollkommen, sogar, wo es mir nicht gut geht und wo ich das nicht verstehe. Ich erhebe mein Angesicht wie Nebukadnezar und bete ihm an als der allmächtige Gott, der das gute Recht hat. Mir Freude zu vermitteln, aber auch leiden zu lassen, wenn er das für notwendig hält. Deswegen ist Anbetung viel höher. Ich habe das gesehen mit Anna Stift. Ihr habt das erlebt, wo der alte Willi, den kennt ihr wahrscheinlich nur ein oder zwei von euch. Er hat in einem Sarg gelebt. Ein Sarg auf Räder. Kleines Würstchen, vollkommen verformt. Mit Willi bin ich spazieren gegangen, mit Willi, ich habe ihn geschleppt zum Gottesdienst und dann abends zum Anna-Stift zurück. In zwei VW-Busse haben wir die Behinderten damals zur Teestube geschleppt und ihm den Hintern abgeputzt, weil die Pfleger sich geweigert haben, dass wenn die Behinderten von dem blöden religiösen Gottesdienst zurückkommen, dass sie dann pflegen, wo sie Nachtschicht haben und ausruhen wollen und Fernsehen gucken. Dann müssen wir auch Hintern putzen bei Willi. Und Willi war mein Freund, das ist mein Bruder. Mit dem bin ich auch spazieren gegangen. Und er hat dann, ist es nicht überflutet. Das war sein Leben. Er hat versucht, mir irgendwas zu sagen. Und irgendwann habe ich begriffen, der hat sich dann in bestimmten Situationen, wo ich ihm biblische Geschichten oder Lieder gesungen habe, ich war ja damals richtig fromm drauf, ne? Bin spazieren gegangen mit Behinderten und habe den Bibelgeschichten und Lieder gesungen. Und das war der einzige Weg irgendwie. Und ich denke, was macht er da? Und irgendwann hat Gott mir gesagt, weißt du, was er da macht? Er betet mich gerade an. Und weißt du was, Peter? Wenn er mich anbetet, geschlagen wie er ist, verkrüppelt, das bedeutet viel mehr, als wenn du mich anbetest. Das ist Anbetung. Was du machst, das ist Danksagung. Okay, ich will mich nicht verführen lassen hier. Also, wir haben Anbetung, Daniel 4, 34 bis 35. Ich muss mich unbedingt beeilen. Danksagung, 2. Thessaloniker 2, 13 oder Philippa 4, 6. Dann haben wir Bekenntnis, gehört auch zum Bekennt eure Sünde. Bekenntnis, 1. Johannes 1, 9. Und dann haben wir Fürbitte, das eine würde ich eher das Flehen als Flehen beschreiben. 1. Timotheus 2, 1 bis 3, Flehen. Fürbitte für andere, Jakobus 5, 14 bis 15. Das zu schnell, Danksagung, 2. Thessaloniker 2, 13 und Philippa 4, 6. Bekenntnis, 1. Johannes 1, 9 und Fürbitte oder das Flehen, 1. Timotheus 2, 1 bis 3 und Fürbitte für andere, Jakobus 5, 14 bis 15. Es gibt Voraussetzungen. Das waren also die Gruppen, die verschiedenen Gruppen, in denen man beten kann zuerst und dann die verschiedenen Inhalte und dann die Voraussetzung zum Gebet. Dann Gott hört oder hört nicht. Und da stehen wir in der Verantwortung, dass wir sicher sind, dass wenn wir zum König eingeladen werden, mit ihm zu reden, dass wir ein Wohlgeruch sind und nicht ein stinkiges Objekt. Ein reines Herz. Psalm 66, 18 und 19. Also Verse 18 und 19. Ein reines Herz. Dann Glaube oder ich denke oft ist Vertrauen ein gutes Wort, um Glauben deutlich zu machen. Vertrauen oder Glauben, Matthäus 21 und Vers 22. Dann in Jesus Namen, also es ist uns ein Namen gegeben unter den Himmel, wodurch wir Zugang haben. Also in Jesus Namen, Johannes 14, 13. Nach Gottes Wille, wie wir ja in Vater unser beten, 1. Johannes 5, 14. Mit einem Geist der Vergebung. Wenn wir das nicht tun, wenn Unvergebung da ist, dann kann Gott nicht hören. Matthäus 6, 14. Schlicht und einfach muss es nur sein. Gott nimmt natürlich gut formulierte, eloquente Gebete, wenn sie vom Herzen sind. Aber das ist keine Voraussetzung. Ehrlich und schlicht und einfach. In Respekt, aber wie Maul gewachsen ist, wie heißt es auf Deutsch? Wie dir?
Schnabel.
Schlicht und einfach, Matthäus 6, 5 bis 6. Demütig in der Buße, im Umkehr, Lukas 18, 10 bis 14. In Eintracht, Matthäus 18, 19 bis 20. Ich habe das Wort Zähigkeit, ich weiß es. In Englisch heißt es Tenacity. Ich würde nicht aufhören, bis du hörst. Dickköpfigkeit.
Ausdauernd.
Zähigkeit ist kein gutes Wort auf Deutsch. Ne? Lukas 18, 1 bis 8. Zu jeder Zeit. Lukas 11, 5 bis 8. Intensiv, mit Intensivität. Matthäus 7, 7 bis 11. In Erwartung. Markus 11, 24. Wiederum schlicht, ohne viele Worte. Matthäus 6, 7. Unaufhörlich, 1. Thessaloniker 5 und 17. Wie vorhin gesagt, Antwort kann verweigert werden. Die Gründe für eine Verweigerung wäre, also Verweigerung auf Antwort, Sünde, Psalm 66, 18, wieder einmal, Selbstsucht, heftig, oder? Auf sich fixiert. Der Mensch, der auf sich fixiert ist, soll ja nicht glauben, dass Gott auf ihn hört. Selbstsucht, Jakobus 4, 3. Zweifel, auch wieder Jakobus 1, 5 bis 7. Wer meint, dass er bitten kann und ein Zweifler ist, er soll ja gar nicht erwarten, dass Gott ihm erhört. Jakobus 1, 5 bis 7, Zweifel ist ein Hindernis. Ungehorsam, auch sehr schönes Wort, Sprüche 28 und Vers 9. Ungehorsam, der ungehorsame Mensch empfängt nicht. Das bockige Kind bei mir zu Hause kriegt nichts. Das dankbare und gehorsame Kind wird, na, man muss sich zurückhalten. Ne? Ungehorsam, Stolz, das werden wir jetzt bei Nebi sehen, bei Nebukadnezar. Stolz, Lukas 18, 11 bis 12 und auch wiederum noch irgendwas, was reinhaut aus den Sprüchen, wie Ungehorsam, Unbarmherzigkeit. Sprüche 21 und Vers 13. Gut, das ist jetzt ein Überblick. Ich denke, das ist gut, das kann man mit nach Hause nehmen und lesen. Das Thema ist, wie gesagt, weit. Das schafft man einfach nicht in 20 Minuten, gerade jetzt, wo 10 auch schon verschwunden sind. Wir wollen uns nur ganz kurz einen Bereich anschauen heute Morgen. Und das ist eigentlich, meine ich, in gewissem Sinn eine Grundlage zu dem Ganzen hier. Und das ist die Notwendigkeit des Gebetes. Notwendigkeit, ein schönes Wort. Die Notwendigkeit erkennen wir wo? In der Not. Und nur in der Not. Anders nicht. Und das erlebe ich gerade im Moment. Große Not. Und diese Not bringt mich zu Wendung. Ich kehre um. Ich wende mich selbst. Von mir selbst, von meiner eigenen Stärke, von meiner eigenen Fähigkeit, von meiner Selbstüberzeugung, von meiner Versicherung, von meiner eigenen Sicherheit, von meinem Verstand, von dem, was ich so habe als kleiner Mensch. Ich wende mich davon weg zu Gott hin. Notwendigkeit des Gebetes. Und ich glaube, die Notwendigkeit wird deutlich auf zwei Ebenen. Ganz persönlich in meine Not, aber auch um die Not drum herum. Ich erkenne in der Not nicht nur meine Notwendigkeit für Gott, die Notwendigkeit des Gebetes, sondern ich erkenne die Not. Es macht meine Augen auf. Und ich sehe die Dinge wie nie zuvor. Und dann B, persönlich wie auch für andere, das würde in unserem Sinn für sein Reich. Gott braucht unser Gebet, der ist darauf eingegangen. Zu handeln, muss man vorstellen, allmächtige Gott, das ist etwas, was ich bis heute noch nicht verstehe. Der allmächtige Gott, der alles tun kann, wie er will, hat zu den Menschen gesagt, ich werde handeln, wenn ihr bittet. Einerseits verstehe ich Gott nicht, aber andererseits habe ich Ehrfurcht. Solch eine Verantwortung. Das ist eine Wahnsinnsverantwortung. Ihr habt nicht empfangen, weil ihr nicht gebeten habt. Ihr habt auch nicht richtig gebeten. Das betrifft auch den Bau seines Reiches. Das Gebet ist mehr als, Gott, hilf mir, meine Schwiegermutter ist krank. Das ist so ein kleines Finzelchen, ein kleines Teil von dem, was eigentlich Gebet ist. Gebet ist Atmen, Gebet ist was wie Wasser für einen Fisch. Ein Fisch kann nicht leben außerhalb vom Wasser. Und wir bilden uns das ein, dass es ohne Wasser geht als Fische. Es geht aber nicht. Das ist Täuschung. Lass uns mal gucken hier, unser lieber Freund Nebukadnezar. Der hatte sich ja eine Statue gebaut, die war 30 Meter hoch und 6 Ellen, 3 Meter breit. Also 60 Ellen hoch, eine Elle ist etwa 46 Zentimeter. Und 60 hoch wären 3 Meter, also unter 30 Meter, entschuldige, das sind wie viele? 10 Etagen hoch. Das ist so hoch wie die WGs oder wie die Wohnungen für das Personal in der medizinischen Hochschule. Und 3 Meter breit, das ist etwas breiter als ich. Aus Gold. Und Nebukadnezar dachte, Vers 1 von Kapitel 4, ich, Nebukadnezar, hatte Ruhe in meinem Haus und lebte zufrieden in meinem Palast. Weißt du, wenn die Botschaft des Kreuzes, wenn das Wort uns Ruhe schenkt, es gut, dass wir lernen im Wort zu ruhen. Aber wenn es Zufriedenheit erzeugt, dann stimmt irgendwas nicht mit der Botschaft. Es erzeugt Hunger. Dieser Mann ist zufrieden, er hat es erreicht. Er ist sich selbst genug. Große Gefahr. Und wir wissen, dass er einen Traum hat und dann wird Daniel gerufen, nachdem seine religiösen Freunde, Hellseher, seine Propheten ihm nicht helfen können mit sein Gebet, taucht Daniel auf. Und wir wissen, was stellt Daniel für uns? Er ist ein Held des Gebets, oder? Das ist der Daniel. Furcht von nichts. Er war ein Mann des Gebetes. Und Daniel ist derjenige, der Durchblick hat. Schaut mal. Der Beter hat Durchblick. Ich habe mit Männern gesessen, ich weiß, das waren Beter. Und wisst ihr, die könnten mich durchschauen. Und das ist sehr peinlich. Sehr, sehr peinlich. Ich habe Männer, die viel Bibelwissen hatten, gute Bibellehrer, aber nicht Männer des Gebetes waren. Sie konnten mir was vermitteln, aber sie konnten mich nicht erkennen. Wenn wir ins Licht kommen, im Gebet, wird alles Licht in uns und um uns herum. Und wir sehen Dinge, die andere nicht sehen. Und Daniel konnte sehen, weil er ein Beter war. Und Daniel kommt und Nebukadnezar erzählt ihm von seinem Traum. Wir machen einfach einen Sprung zum Vers 13 von Kapitel 4. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen werden. Also Daniel legt hier dieses Traum aus und sagt ihn letzten Endes, ne? Das, was er da sieht, ist Folgendes. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden. Es ist interessant, ne? Der Mensch ohne geistliches Leben und Gebet ist geistliches Leben. Das Wort Gottes allein kann nur Erkenntnis sein. Gebet aber ist durch den Heiligen Geist, und derjenige, der uns lehrt zu beten, ist wer? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist in uns ist Christus am Beten. Und solche Situationen habe ich selber in einer großen Not erlebt, wo der Heilige Geist, und ich will nicht besonderes fromm sein durch dem, dass ich euch das sage, überhaupt nicht. Eigentlich zeigt das meine Unzulänglichkeit, Mangel an Kraft und Durchsetzungsvermögen. Ich habe das erlebt in Situationen, wo ich Nächte beten müsste in der Not, regelrecht versuchen, wach zu bleiben und konnte nicht mehr, wo plötzlich eine Kraft über mir kam und ich habe gebetet in Zungen. Der Heilige Geist betet in uns. Lehre uns, Herr, wie wir beten. Wer lehrt uns das Beten? Christus im Heiligen Geist ist derjenige, der in uns, und das ist schon eine übernatürliche Form des Gebetes, was es gibt. Es ist nicht immer da, aber wenn die Notwendigkeit vorhanden ist, dann schenkt Gott uns das. Man betet mit dem Verstand und auch ohne darüber nachzudenken. Ohne jetzt, dass wir die treibende Kraft sind, sondern der Geist Gottes in und durch uns. Der Mensch, der kein Gebetsleben, das ist jetzt hart, okay, hat keine lebendige Beziehung, wie das ein bisschen ausdehnen hat, ist ein Tier. Deswegen glauben auch Menschen, dass sie von den Tieren stammen. Weil sie kein geistliches Leben hat. Das Gebet ist, bringt zum Ausdruck unsere persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist Gebet. Wenn ich glaube, dass er da ist, bin ich ständig dabei. Und in der Not bin ich. Ich lerne das wirklich. Ich kann sagen, in alle Demut in den letzten Wochen bin ich nur am Beten. Nur am Beten. Innerlich schreien, aber auch danken. Es ist durchsogen mit Dank und auch mit Anbetung. Unser Gespräch, unser Miteinander, unser Austausch mit Gott hat eine Grundlage, das ist das Wort. Aber es wird lebendig, Geschwister, durch die. Es ist völlig natürlich, wie ein Fisch im Wasser. Du wirst zum Tier werden, Nebukadnezar. Du bist ein Tier. Du wirst erkennen müssen, dass du ein Tier bist. Dann, natürlich legt Daniel noch, wir kennen die Verse da in Kapitel 4 von Daniel, dieses Gebet, dieser Traum aus. Und Daniel ist in der Erkenntnis, die Gott ihm gibt, so erschüttert, dass er sich nicht traut, diese mächtige goldene Statue, 30 Meter hoch, das zu sagen. Sei ein mächtiger Mann, der könnte ihm auslöschen und vernichten. Nun muss er aber jetzt persönlich werden. Ein Mann des Gebetes hat Gott vertrauen und kann, weil er Gott kennt, weil er ständig mit ihm in Verbindung ist, weiß, wie groß und mächtig er ist, spürt, dass er gegenwärtig ist und kann auch solch einen mächtigen Mann, der mächtigste Mann der Welt, die Wahrheit zu sagen, die Leviten zu lesen. Daniel ist aber zuerst entsetzt, Vers 16, da entsetzte sich Daniel, der auch Belshazzar heißt, eine Zeit lang. Er hat mit sich gerungen und seine Gedanken beunruhigten ihn. Und wir lesen weiter, Nebukadnezar sagt, Alter, sag mir doch die Wahrheit. Ich empfinde, Nebukadnezar wusste schon, dass es ihn trifft und betrifft. Erstaunlich, wie der Heilige Geist im Alten Testament wirkt. Ne? Machen wir einen Sprung zu Vers 19. Und Dani sagt, das bist du, König, der du so groß und mächtig bist. Denn deine Macht ist groß und reicht bis an den Himmel und deine Gewalt bis ans Ende der Erde. Und dann sagt ihm Daniel ganz deutlich in den Versen danach, was auf ihn zukommt. Und dann lesen wir in Vers 30, im gleichen Augenblick wurde das Wort erfüllt an Nebukadnezar und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen. Ja, er wird zum Tier. Und er fraß Gras wie die Rinder, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis ein sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Hier sehen wir den Zerbruch, Niederfall dieser gewaltig große Statue. Aus diesen Herrscher und König, der sich selbst genug war, war glücklich und zufrieden in sich selbst, wird ein Tier. Und das bleibt so 7 Jahre. Gott lässt ihn aber nicht daran. Gott ist ein Gott, der barmherzig ist. In unserer Selbstgerechtigkeit, ist das ein richtiges Wort, Selbstgenügsamkeit? Wenn wir uns selbst genug sind, einfach zufrieden. Gott lässt uns nicht da. Er reißt uns nieder und zerbricht uns. Und dafür sollten wir eigentlich dankbar sein. Und jetzt geschieht eine Wende. Nach 7 Jahren des Elends, der Not. Vers 31, nach dieser Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen auf zum Himmel. Das ist Wahnsinn. Die Wende in Bruchteile einer Sekunde. Hast du da ein Supermensch, geistlich gesehen? Ein Mensch, der erleuchtet ist, der kurz zuvor ein Tier war. Nach dieser Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen auf zum Himmel. Er wurde erniedrigt. Jetzt hebt er seine Augen auf zum Himmel. Vorher hat er sich ja erhoben, sozusagen in seine Statue, über alles andere, was Gott geschaffen hatte. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Und ich lobte den Höchsten. Das ist jetzt Anbetung. Der wird richtig klein gemacht. Der wird zermahlen, der wird zerbrochen, der wird erniedrigt, bis ein König, bis zum stinkendes Tier. Und was passiert? Irrelevant auf dem, was mit ihm geschehen ist, wo er heute steht, erhebt er sein Angesicht und betet Gott an, egal wie die Umstände sind. Und ich lobte den Höchsten, ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt. Gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nicht zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Mächtigen im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seine Hand wehren. Dein Wille geschieht. Hier ist Gott unterworfen.
Und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du da? Wer bin ich hier, dass ich Gott, den Schöpfer, sage, was er zu tun hat? Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück, Erleuchtung. Und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zu Ehre meines Königsreichs. Gott schlägt und erniedrigt und Gott erhöht. Und was ist dazu notwendig? Dass wir umkehren, dass wir unsere Not erkennen, dass wir uns hinwenden zu Gott. Das ist alles. Und das kann innerhalb von Sekunden geschehen. Und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zu Ehre meines Königsreichs. Und meine Räte und Mächtigen suchten mich auf. Und er wurde wie Salomo hier plötzlich. Ne? Ein Mann, der ohne Verstand war, wie ein Tier. Und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Herrlichkeit. Gott gibt immer mehr. Viel, viel mehr. Wir sollen sterben, wie soll. Sollen abnehmen. Wozu? Dass wir in viel größer, wie bei Hiob, dass wir in viel größeren Maße wie zuvor gesegnet werden. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und er steht Gott überhaupt nicht mehr in Frage. Und seine Wege sind recht, egal wie es mir geht, er macht es richtig. Haben wir diesen Glauben? Ist schwer, gerade wenn man leidet. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Ganz persönlich, oder? Also im Gebet werden wir geformt. Wir sehen immer das Gebet, ja okay, ne, um Heilung, Lösung von Problemen, Hilfe für die Gemeinde, Evangelisation. Nein, das ist es nicht nur. Weil Gebet, Gemeinschaft mit Gottes, ich werde selbst im Gebet in Gottes Bild verändert, umgestaltet in der Gemeinschaft. Wer ein Mann des Gebetes ist, ist wie Gott. Ich sage nicht, er ist Gott. Er ist wie Gott. Er hat Gottes Eigenschaften, Gottes Natur. Es ist ein Mann, der friedlich ist, der ruhig ist. Weil er weiß, ich habe ständig mit den Allmächtigen zu tun, bin ich immer ruhig, ich habe Probleme, ich klinke aus, ich raste aus. Und ich denke, das ist Unglaube. Wenn ich wirklich begreifen würde, mit wem ich wandle, wer der ist, dieser Gott, der mein Freund und ne, Begleiter ist, bräuchte ich das nicht. Wir lernen nicht nur zu sein wie er, sondern wir sind wie er durch die Gemeinschaft. Er prägt uns in und durch den Gebet. Und wisst ihr, die großen Männer Gottes haben morgens 3-4 Stunden gebetet, bevor sie sich überhaupt sehen lassen haben. In der Familie. Dann haben sie mit der Familie gebetet. Ich bin nicht einer von diesen großen Männern, mit sicherlich nicht Sicherheit. Ich bete im Liegen im Bett, wenn ich wach werde, für eine Stunde, anderthalb Stunden. Bete einfach im Liegen, ich bin recht faul. Diese Männer haben sich im Sand am Strand geworfen, die haben sich hingekniet, die haben die Kälte und Hunger hingenommen, schwierige äußere Umstände und haben sich durchgerungen im Gebet. Ein Mensch, der geprägt ist durch Gebet, geformt ist durch die Gemeinschaft mit Gott, wird geduldig sein, barmherzig, weise, wie Daniel. Er wird gerecht, er wird freundlich sein. Freundlichkeit ist auch ein Zeichen, dass wir eine Gabe oder ein Zeichen, dass wir vom Geist Gottes geformt und geführt werden. Wir machen das immer so klein. Ich bin auch so scheiß unfreundlich gewesen, anderen Menschen gegenüber. Gott ist nicht so. Und wenn ich ein Mann des Gebetes bin, bin ich freundlich. Okay, ich muss aufhören, die Zeit ist schon vorbei. Aber das ist eigentlich dieser erste Teil, das Persönliche, und das andere will ich nur erwähnen. Und die Grundlage dafür ist eigentlich in ein Gebet Jesus oder an ein Bitte von Jesus an Gebet. Und das ist nicht das persönlich, dass ich geprägt und geformt werde durch und in das Gebet, so dass ich lerne, so zu bitten, so in Anklang mit Gott, weil ich ständig mit ihm lebe, dann bete ich automatisch nach seinem Wille und nicht nach meinem eigenen Verstand, nach meiner selbstsüchtigen Natur. B ist um mich herum. Und das finden wir in Matthäus 9, Verse 37 bis 38. Und Jesus sagt ganz deutlich, bittet um Arbeiter fürs Reich. Das Handeln, was meine Person betrifft, und das Handeln nach außen hin, Evangelisation, Zeugnis, der Dienst der Gemeinde an der Gesellschaft hat ihre Grundlage wohl im Wort, aber auch im Gebet. Dankeschön. Gott segne uns dazu, auch die Zeit jetzt des Gebetes.